Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tag.
Tag.
So, und wo ist mein Bier?
Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
Liebe John Sinclair Freunde.
Liebe John Sinclair Freunde, zwei müde Krieger melden sich zum letzten Mal in diesem Jahr zum finalen Podcast nach einem langen Aufnahmetag.
Mit Dirk Petrick als Johnny Sinclair. Gerrit Schmidt-Voss haben wir heute auch aufgenommen für 6 Stunden. Dirk Petrick, wie lange waren das? 5 Stunden oder so, ne? Ja. Also wir haben jetzt schon mit ein paar Pausen die 12 längst überschritten. Es ist kurz vor 11:30. Und,
Vor 11:30 und dann fiel uns ein, Mensch, wir müssen ja noch einen Podcast machen.
Ja, wir quälen uns also hier jetzt mal und setzen uns hier mal für 3-4 Minuten hin und
wir schauen mal, wie weit die Kraft noch reicht.
Ja. Heute haben wir ein besonderes Thema uns eigentlich überlegt, ne? Letzter Podcast im Jahr, dann können wir mal ein bisschen was anders machen als sonst.
Ja, also wir werden wieder reden, das bleibt auf jeden Fall gleich. Wir werden viel Unsinn reden vermutlich,
das bleibt auch gleich.
Aber wir werden heute mal auf das Jahr 2018 zurückblicken, uns mal ein bisschen die erschienenen Folgen angucken und nochmal so rekapitulieren, was passiert ist quasi in diesem Jahr, um dann im Anschluss den Blick nach vorn zu werfen und mal zu schauen, was zumindest so vielleicht im ersten Viertel des kommenden Jahres 2019 auf dem Programm stehen wird an Folgen und auch neuen Produktionen, die dann erscheinen werden. Tja, starten wir doch gleich mal.
Machen wir das.
Ja. Und legen los mit der ersten Folge 2018. Das war die Folge 119, 3 Herzen aus Eis. Es ging nach Frankreich, es ging um Jane.
Paris, ne? Montmartre.
Montmartre.
Stadt der Liebe.
Katakomben.
Die Katakomben, ja, die sind natürlich auch dabei gewesen. Ging buchstäblich in die Unterwelt von Paris, wer sich erinnert. Das war ja der erste Teil des damaligen Vierteilers. Mittlerweile sind wir ja schon beim nächsten Vierteiler.
Ich wollte gerade sagen, ja, was lauter Vierteiler.
Tatsächlich auch ein bisschen vor 2 Jahren, als wir so langsam diese Sachen angegangen sind, die großen Komplexe, dass sich das weiterentwickeln sollte. Ja, also Jane Collins war noch offen, was mit ihr passiert, ob sie nun und wie sie auf die gute Seite zurückkommen könnte. Die großen Alten als Themenstrang waren da und da stand eben schon fest, dass da jetzt auch mit dem Planeten der Magier, der ja noch vorher war, auch ein Vierteiler, dass da 3 Vierteiler innerhalb von 2 Jahren kommen würden, dass wir euch da einiges abverlangt haben an Geduld.
Viele machen es ja immer so. Ich glaube, diesen Vierteiler gab es ja auch als Box, ne? Wenn mich nicht alles täuscht,
genau,
hinterher.
Ja.
Aber viele machen es ja sowieso, habe ich gelesen, machen es so, dass sie sich diese 4 Teile erst kaufen und dann hinterher am Stück anhören.
Mhm.
Das heißt, 4 Monate lang hören die gar keinen John Sinclair.
Tja. Außer vielleicht alte Folgen, ne? Müssen sie ja so ein bisschen überbrücken, musst du ja schon, ne? Also das.
Wird es eigentlich zu dem aktuellen 4-Teiler auch eine Box geben, weiß man das?
Nee, das war, glaube ich, eine besondere Aktion damals. Mhm. Der 4-Teiler ist ja in der Box sogar ein bisschen früher erschienen, als der letzte 4. Teil dann offiziell.
Genau.
Das war auch so eine kleine Anfrage von Lübbe. Wie war das so? 23 Sekunden vor Abgabe, ob du ein bisschen früher noch abgeben könntest, nicht?
Also, wir haben uns überlegt, wir machen noch eine Box.
Ja, Mensch, genau, ne? Haben wir gerade gestern hier
Da haben Angebot wir natürlich gesagt, für die Fans machen wir alles.
Und setzen uns da auch mal ein paar Nächte ohne Schlaf und so hin.
Selbstverständlich.
Ja. War, glaube ich, mal recht knapp dann am Ende. Ne? Sebastian stand der Schweiß auf der Stirn. Und
das war eine recht knappe Abgabe, ja.
Aber gut, vielleicht erstmal chronologisch zurück zur ersten Folge dieses Vierteilers. Ne?
Genau.
Drei Herzen aus Eis. Es ist ja eines der Cover, an die man sich auch ein bisschen immer erinnert, weil ich mich immer gefragt habe, es ging um 3 Herzen, um 3 Menschenherzen.
Das war das mit den riesigen Tieren, ne?
Genau, ne, denen die Menschenherzen eingepflanzt wurden. Und auf dem Cover sind aber 3 Eisherzen abgebildet. Ne? Das ist so eine Diskrepanz, die man immer dann mit sich rumschleppt. Ich zumindest. Ne? Ich habe da Tag ein, Tag aus meines Lebens drüber nachgedacht, was das zu bedeuten hat. Wir haben jedenfalls nicht nur das Bild gehabt, sondern wir hatten ja auch die Romanvorlage. Und das war ursprünglich ein Zweiteiler. Das war nämlich die drei Herzen aus Eis und das Grauen in den Katakomben. Und die Geschichte war in den Romanen noch etwas weiter gefasst, dass in diesen Katakomben sich nicht nur der Unterschlupf dieses Mörders befand, dieses Pierre Trudeau, sondern dass da eben auch noch einige Jugendliche sich dann leider dorthin begeben haben und die meisten davon nicht wiedergekehrt sind. Die Story haben wir ein bisschen zusammengekürzt auf das unserer Meinung nach Entscheidende.
Das sollst du doch nicht immer.
Dass Jane Collins das Herz herausgeschnitten wird. Und zwar natürlich, um sie umzubringen. Der Teufel möchte sich ja an ihr rächen für ihre Abkehr von der Hölle.
Ja.
Asmodis hatte also ein langes Gedächtnis natürlich.
Und setzt,
ja.
Also man wendet sich nicht ungestraft von der Hölle ab, würde ich sagen, oder?
Das ist aber auch Allgemeinwissen eigentlich.
Ja, das, ne? Das hätte Jane vorher wissen müssen.
Ja, in der Tat. Und dann kommt ja dazu noch die verworrene Gemengelage, dass sie trotzdem noch den Ripper in sich trägt. Und sie ist also praktisch weder gut noch böse. Sie ist zwar wieder bei John, aber Vertrauen ist was anderes, ne?
Ja.
Zwischen John und Jane, da ist also eine kleine Krise,
ja,
am Laufen, kann man sagen, nicht? Und läuft irgendwo hin und man weiß nicht so ganz genau, wo sich das hinbewegen wird zu dem Zeitpunkt dieser Folge. Es bewegt sich halt dahin, dass Jane das Angebot bekommt, den Würfel des Unheils zu bekommen. Der Teufel bietet ihr also an, erscheint ihr in Paris in einem Glaskasten und spricht zu ihr: Jane, hättest du vielleicht Interesse, von mir den Würfel des Unheils zu bekommen und Wicca als Herrin aller Hexen zu beerben? Und das ist natürlich ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, normalerweise.
Nein.
Jane greift zu und wird leider vom Teufel reingelegt.
Wer hätte das gedacht, ne?
Ja, genau. Und
ist eigentlich gar nicht so seine Art.
Ja, das ist gut, aber der Würfel des Unheils ist natürlich auch ein Preis, da kann man schon schwach werden.
Das, ja, sagen, zugegeben.
Dann ist es eben folgendermaßen, dass Jane dort gebannt wird, ihr Bewusstsein verliert. Und wir wissen aus dieser Folge ja schon, dass drei andere Frauen umgebracht wurden und deren Herzen Tieren eingepflanzt wurden, die dann ein bisschen gewachsen sind, so geringfügig, nicht? Also war zum Beispiel eine Ratte, die so 2-3 Meter hoch wurde, ja, dann und
einen
Friedhof gesprengt hat, eine Beerdigung gesprengt hat und beziehungsweise noch ein paar weitere Beerdigungen initiiert hat, kann man sagen.
Ich weiß noch, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh Gott, wie sollen wir das denn wieder darstellen? Das ist immer so, man kriegt dieses Skript und schlägt es auf und denkt sich immer, oh Gott, was soll ich jetzt daraus machen? Ja? Und dann muss man sich halt solche Dinge plötzlich überlegen. Wie mache ich eigentlich eine Riesenratte? Wie mache ich eine Riesen, was war es noch, Katze und eine Schlange, glaube ich.
Genau,
war
eine Schlange im Wasser sogar, ne, ja, die dann sich da bewegt hat und, ja, im Untergrund und kam. Und
muss man sich, ja, halt was einfallen lassen. Ich glaube, für die Ratte haben wir in dem Fall, wir haben tatsächlich Ratten genommen, haben die ein bisschen soundtechnisch verbogen und dann, was immer gut für solche Sachen ist, Schweine. Schweine sind unglaublich gut. Die Grunzlaute von Schweinen, wenn man die entsprechend bearbeitet, kriegt man die besten Monster daraus, kann ich nur empfehlen. Schweine. Mhm. Immer eine Empfehlung wert.
Hältst du sie eigentlich?
Ja, ja, also ich habe ja, du kennst das ja, das Studio ist ja auf einem Bauernhof,
mhm, ne?
Und da haben wir solche Sachen natürlich zur Verfügung und dann, mhm, gehe ich halt schnell in den Schweinestall.
Artgerecht, natürlich.
Artgerecht, selbstverständlich, biologisch gefüttert und dann geht man in den Schweinestall und nimmt das eben auf.
Sag denen mal so, kommt jetzt bitte in Reihe und Glied gemeinsam grunzen.
Ja, ich gehe da mit dem Skript schon in den Schweinestall.
Ach so, ja, okay.
Mhm. Klär das kurz. Ne, mach eine kurze Einweisung und dann Action und bitte jetzt.
Gut, nachdem wir das geklärt haben, wissen wir jetzt also auch, wie die Riesenratten entstanden sind, ne? Mit Schweinen.
Zum Teil.
Mhm. Ach so, es wird noch vermengt, ne, mit anderen Sachen.
Mit Ratten zum Beispiel.
Okay. Ja. Ja, dann haben wir also nicht nur diese Riesengeschöpfe, sondern wir hatten auch Pierre Trudeau, der eben Jane das Herz rausgeschnitten hat. Aber sie hat ja Glück gehabt, dass der Würfel des Unheils in der Nähe war, der sie praktisch gerettet hat, ne? Ein Zustand, an dem sich bis jetzt nichts geändert hat. Jane hat immer noch kein Herz.
Das finde ich eine ziemlich spannende Geschichte eigentlich von der Idee, ne? Dass man quasi wie so einen tragbaren Schrittmacher mit sich, mhm, rumschleppt. Und das Ding darf ja, glaube ich, nicht. Darf sich das überhaupt in irgendeine Entfernung bewegen? So mehrere Meter oder wie ist,
ja,
das?
Wir hatten ja mal einen Fall, ne? Also da kommen wir noch dazu, Alvars Feuerkuss. Da wurde, genau, das ja mal thematisiert. Wie weit darf der Würfel weg sein? Ne? Das ist auf jeden Fall. Es kann einen paranoid machen, ne? So eine Geschichte. Wenn du so einen Würfel in der Tasche trägst und denkst,
das ist eine Stresssituation.
Ja, ne, genau. Das ist, da braucht man gleich noch ein Herz dazu, um das durchzuhalten. Ja. Auf jeden Fall dachte natürlich John, als er Jane da liegen sah, ohne Herz, das sieht nicht gut aus.
Puh.
Ein schöner Cliffhanger, kann man sagen, Teil 1 von 4. Und dann kamen die goldenen Skelette ins Spiel.
Oh ja.
Ja,
die Canottis,
eine schrecklich nette Familie.
Sehr skurril, die Canottis, ja.
Ja. Das Bemerkenswerte ist ja, bei den Canottis, das war eine Familie, die in Italien, ich glaube in der Toskana, ihr Schloss hatte. Und auf dem Grund dieses Schlosses war nicht etwa, also darunter war kein Keller unter dem Erdgeschoss, sondern es war ein Sumpf da, und zwar ein Sumpf im alten Atlantis,
ja.
Todessumpf, ja. Und der Höllensumpf. Und ja, John Sinclair hatte also, ist etwas unfreiwillig in diesem Schloss gelandet. Er wollte eigentlich Jane nach London bringen. Er hatte ja gemerkt, sie lebt noch. Vielleicht kann man in London was machen. Mit den besten Ärzten, mit einigen magischen Untersuchungen möglicherweise. Auf jeden Fall wollte er sie natürlich in Sicherheit bringen. Das Flugzeug ist aber umgelenkt worden durch dämonische Kräfte und sie sind in der Toskana gelandet. Und kurz vor dem Schloss der Canottis dann plötzlich. Jane ist im Flugzeug geblieben und John und Zuko haben sich auf den Weg gemacht, um Hilfe zu holen, sind bei den Canottis in der Falle gelandet und sind
durch eine Klappe im Boden.
Genau, eine Klappe im Boden ist zumindest John. Zuko ist ja im Schloss geblieben und ja. In Gold verwandelt worden. Als Anlage für den Yard. Als lebende Goldanlage. Zeitweise in dieser Folge dann auf die Seite des Bösen gezwungen worden. Hat sich aber dann recht schnell wieder gegeben. Auf jeden Fall hatte John natürlich die weitere Reise ins alte Atlantis vor sich, ist dann plötzlich im Höllensumpf gewesen.
Da war auch einiges Getier unterwegs.
Und
Insekten. Ja. Große fliegende Insekten gab es da.
Genau, ne? Da war auch wieder schon wieder einige Monster darzustellen. Ne? Und eine Pyramide gab es da auch.
Stimmt,
und,
die aus dem Sumpf kam.
Genau, und die nicht ganz fertiggestellt war. Es war halt genau die Stelle, wo dann John Sinclair die Geburt des Schwarzen Tods miterlebt hat. Da sind wir jetzt schon im dritten Teil. Die Geburt des Schwarzen Tods ist auch der Titel. Ist aber erst die aller, genau, die Märzfolge ist die allerletzte Szene, das Ende der letzten Szene. Das ist die Geburt des Schwarzen Tods, die er da mitbekommt. Ist natürlich ganz interessant, weil diese Figur ja nun buchstäblich schon fast 100 Folgen nicht mehr existiert in der normalen Serie.
Ja.
Dass wir da nochmal den Sprecher Thomas Friebe ein paar Sätze für den Schwarzen Tod haben. Man kann fast sagen, einbrüllen lassen.
Oh ja.
So wie er sie einmal gesprochen hat, die Rolle. Im nächsten Teil kam der Schwarze Tod auch etwas mehr zum Einsatz. Dann durfte das Flugzeug, das inzwischen immer noch vor dem Schloss war, aber dann zeitweise auch in die Vergangenheit gerissen wurde, mit Zuko darin, mit Jane darin, durfte der Schwarze Tod dann aufschneiden wie eine Konservenbüchse.
Mit der Sense.
Genau, mit seiner Riesensense. Und im letzten Moment kamen der Eiserne Engel, Kara und Xin und haben John Sinclair und Zuko zurück in die Gegenwart gebracht.
Was für ein Spektakel eigentlich, ne?
Das ist eine...
Alle großen Figuren der Serie, sowohl auf der guten als auch auf der bösen Seite, quasi mal wieder zusammen.
Genau. Und aus meiner Sicht... Allerdings das interessante Ergebnis, das interessanteste ist ausgerechnet was relativ Kleines, nämlich eben, dass Jane Collins zwar gerettet ist und noch lebt, aber sie A, in diesem körperlich schwierigen Zustand ist, was ist, wenn ihr der Würfel genommen wird, aber auch, was ist eigentlich mit dem Ripper in ihr? Sie sagt, sie ist nicht mehr auf Seiten der Hölle, die Hölle ist ganz offensichtlich daran interessiert, Jane zu bestrafen und umzubringen, aber trotzdem... kann man ihr nicht trauen. Sie geht ihren eigenen Weg. Eine spannende Figur zu dem Zeitpunkt.
Auch eine spannende Stelle in der Gesamthandlung.
Genau. Nach so einem riesen Vierteiler, tja, da war mal Zeit für eine kleine Erholungspause.
Für eine kleine Classics-Folge. Irrfahrt ins Jenseits, Classics Nummer 33 und die Mai-Folge im Jahr 2018.
Genau. Das war eine Folge, die wir relativ früh geschrieben haben, das Skript geschrieben haben. Ist auch eine Folge, wie oft in den Classics, die für sich steht. Und das Skurrilste und das Interessanteste aus meiner Sicht dabei war das Gaunerpärchen, das da unterwegs war. Uli Krom und Katja Brügger.
Ja.
Und ein bisschen auch zu Fuß unterwegs waren geistig und gedacht haben, sie können ein Mädchen entführen. Und
waren ja fast ein bisschen zu bemitleiden, muss man sagen.
Genau, vor allem Uli Krom, der von Katja Brügger ständig herumkommandiert wurde.
Ja.
Ich sag nur, du gehst jetzt nach draußen und rufst jetzt rufst jetzt an, dass wir das Kind haben. ja, aber dir ist schon klar, dass es wie aus Eimern pisst, nicht wahr? und das sind so die Kleinigkeiten, die mir ja immer Spaß machen. Da waren viele Sachen drin. Sie mussten dann halt zum Beispiel dieses Kind als ihr eigenes Kind ausgeben, weil das Auto eben streikte. Sie mussten in dieses fremde Dorf. In dem fremden Dorf treibt ja der Kelem sein Unwesen, ein ja. Geist, der ab und zu mit einer Kutsche auftaucht, wie das so passiert in schottischen Dörfern, wenn man da unterwegs ist. Und der ausgerechnet Kinder zu sich holt auf den Berg mit seiner Kutsche.
Ja,
ja, man ahnt die Verbindung, nicht wahr?
Ja.
Dass dann natürlich das Kind in großer Gefahr war und dass Uli Krom und Katja Brügger ein wenig überfordert mit der Situation waren. Zumal sie ja auch...
Damit war ja auch nicht zu rechnen. Sie wollten ja eigentlich nur ein Ding drehen.
Genau, und dann bleiben sie ausgerechnet dort stehen. Dann können sie den Dorfbewohnern nicht erzählen, was los ist. Die misstrauen einander. Sie wollen das Kind aus dem Dorf bringen, die Dorfbewohner, weil sie natürlich genau wissen, was da an Gefahr droht. Und ja, John Sinclair ortet dann... Das Handy der Entführer taucht gerade noch zur rechten Zeit, wie der Zufall es so will, auf und rettet das Mädchen vor dem Kelem.
Aber ich finde, das ist auch das Schöne an den Classics-Folgen. Die sind halt noch sehr konventionell und bieten halt immer so eine kleine abgeschlossene Story. Also eigentlich so eine ja, recht simple, aber trotzdem klassische Gruselgeschichte mit einem zentralen Geist, der immer irgendwie Leute holt oder sie verhext oder sonst irgendwas und John Sinclair kommt und bringt es wieder in Ordnung. Finde ich gerade nach solchen großen Handlungsbögen, wie sie jetzt in dem Vierteiler waren, immer eine klasse Erholung.
Ja, auch so schöne Bilder zum Beispiel eben, ne, wie die Kutsche, mit der er vom Berg runterkommt. Ne?
Ja.
Man fühlt sich ein bisschen erinnert an Larry Brand Nummer 10, die Jenseitskutsche von Diablos, wo ja auch Menschen dort hochtransportiert werden, keine Kinder. Ja, Klassiker oder Kassettenfans werden sich noch erinnern an die rahmenlose Brille, die plötzlich auf dem Rücksitz noch liegt, wo eben ein Mensch noch gesprochen hat, weil er sich zu weit von dem Schloss entfernt hat damals. Super unheimliche Folge, damals bei Larry Brand. Und auch hier sind halt die diese klassischen Elemente drin, eben, dass diese Fahrt mit der Kutsche wir auch hier haben und dass man da also wirklich ja nicht so gerne einsteigt eigentlich, ne? Aber man hat keine Wahl. Man muss halt in die Kutsche rein.
Ja, das ist wohl richtig.
Und landet dann unten beim Sarg des Kelem, der sogar noch ein doppelter Kelem war, der geistige und der körperliche Kelem. Das war mal eine Idee, wo man sagen könnte, da hätte man vielleicht sogar noch einen zweiten Teil draus machen können, ne? Dass dieser Dämon sich aufgespalten hat und dass es eben nicht möglich war, nur seinen Körper umzubringen. Man musste sich schon um die beiden Kelems kümmern. Ja. Dann, ja, das große Sonderprojekt, ne? Crossover
kam. Im Sommer.
Juni, 30.06. Am 29.06. ist es erschienen. Und am 30.06. live aufgeführt worden.
SE11.
Genau.
Deadwood.
Das war ja das Crossover mit Dorian Hunter. Und wir haben damals ja viel erzählt, warum wir jetzt gar nicht, glaube ich, so viel in den Inhalt einsteigen. Außer, dass wir es halt ein bisschen künstlerischer gemacht haben. Was ja auch kontrovers diskutiert
genau,
wurde.
Es gab ja recht gemischte Reaktionen. Es gab Leute, die total begeistert waren. Es gab Leute, die es total doof fanden. Aber ich finde halt, im Rahmen einer Sonderedition darf sowas durchaus auch sein.
Genau, dass man einfach mal ein Experiment wagt. Und
darum ist es ja eine Sonderedition, nicht wahr?
Gerade mit diesem mit dieser Frage, was ist eigentlich Realität von dem, was ich da höre und was findet nicht statt und findet das Ganze überhaupt statt, das bekommt halt eine Metaebene, auf der man dann über das Hörspiel nachdenken kann, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, dann legt man es zur Seite und nimmt die nächste normale Folge, Alvers Feuerkuss
mit Kathi Karrenbauer.
Genau. Das hatte sich relativ kurzfristig ergeben. Kathi Karrenbauer, die hat ja gerade in Hamburg aufgenommen mit Douglas Welbert als Regisseur für Smokey Barrett, ein vierteiliges Hörspiel nach dem Roman. Und ja, dann kam von Lübbe die Anfrage, ob wir sie nicht auch bei John Sinclair unterbringen wollen. Das haben wir dann gemacht. Ne? Hab so die Rollen durchgeguckt und dachte, Mensch, Alba.
Nein, ja. Ich finde ja schon, dass sie da auch eine Punktbesetzung war. Sie hat die Hexe ja, sie hat ja eine tiefe Stimme und sie kann ja auch recht kernig sein in ihrer Stimme und hat das da auch, glaube ich, ganz gut zum Einsatz gebracht und die Figur doch nochmal in eine andere Richtung gedrückt. Vielleicht, viele Leute haben ja dann eher so eine krächzende Stimme im Kopf, wenn sie das Wort Hexe hören, aber ich finde, sie hat das nochmal in eine andere Richtung gebracht, die ich auch sehr gut finde.
Hm. Das Interessante ist in dem Zusammenhang ja auch, sie hatte ja bekanntermaßen, Kathi hatte eine Stimmoperation kurz danach. Die Stimme war halt eingeschränkt vorher. Und das hat man bei den Aufnahmen auch gemerkt, was aber zu der Alba natürlich sogar im positiven Sinne super gepasst hat, weil es eine skurrile Figur war. Was dann eben auf jeden Fall eine spannende Aufnahme ergeben hat. Und ich habe auch mal wieder ein neues Studio in Hamburg kennengelernt.
Ja, und das war ja auch die Folge, ne, über die wir gerade schon gesprochen hatten. Da kam es ja zum ersten Mal, wurde es ja zum ersten Mal brenzlig auch für Jane mit ihrem neuen, wie soll man sagen, Schrittmacher.
Genau, magischen Schrittmacher, dem Würfel des Unheils.
Der Würfel des Unheils, und der wäre ihr da ja fast abhandengekommen und damit auch ihr eigenes Leben.
Da ist ja der Höllendetektiv auf sie angesetzt worden,
Schon
Pernell kennt.
Pernell.
Genau. Ja, ja. Erinnert mich immer an Pernod, merkwürdigerweise dieser Name. Aber Lieblingsgetränk von Tony Ballard. Ich möchte es nur mal gesagt haben, das sind alles, was man so mit sich rumträgt, ein ganzes Leben lang. Gut. Das dazu. Der Höllendetektiv wurde ja schon in dem Vierteiler vorher angesetzt, haben wir gar nicht erwähnt, aber der ist ja auch in diesem Flugzeug aufgetaucht, mit nach Atlantis gerissen worden, wurde dann von Asmodeus im letzten Augenblick vor dem Schwarzen Tod gerettet und eigentlich ins Höllenfeuer geschickt. Aber am Anfang von Alvas Feuerkuss haben wir eine kurze Szene, wo Torben Liebrecht alias Höllendetektiv Pernell Kent aus dem schmorenden Feuer nochmal rausgeholt wird.
Das ist auch so geil, dass Asmodeus einen Privatdetektiv beauftragt, irgendwas für ihn zu erledigen. Das ist super geil.
Ja, man, aber allerdings ist er ihm schon was schuldig. Er, ne? Hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und das war ja auch alles erklärt vorher. Und ja, Pernell Kent taucht also nochmal wieder auf und ist jetzt dämonisiert, kann man sagen. Also er ist kein normaler Mensch mehr und kann auch nicht getötet werden auf normalem Wege.
Ja.
Und lauert dann John und Jane und Bill Connolly auf. John und Bill wollen ja zu diesem Zeitpunkt Jane in das Kloster St. Patrick bringen, weil sie da sich überlegt haben, dass sie da so ein bisschen ab vom Schuss ist und auch aus der Schusslinie genommen wird und möglichst auch keiner erfahren soll, dass sie da ist. Aber seltsamerweise wird schon in London, werden sie schon verfolgt von einem Wagen mit der Aufschrift Club International in dieser Folge. Die wird nur mal kurz erwähnt. Der Wagen wird nur mal kurz erwähnt und diese Aufschrift.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
So sieht's aus, ne? Genau. Gut, um die Folge vielleicht kurz abzuschließen. Es kommt dann natürlich zu Auseinandersetzungen in der Hütte von Alva, in die Torben Liebrecht, hätte ich fast gesagt, Pernell Kent Jane zwingt. Jane versucht zu fliehen. Es kommt zum Zweikampf im Wald, zum Duell, bei dem Jane eben den Würfel verliert. Und prompt merkt, er liegt nur ein paar Meter weg, 2-3 Meter. Sie kommt gerade eben nicht mehr ran und merkt,
puh, da geht mir die Luft aus.
Das kann man so sagen. Ja. Und eine sehr, kann man sagen, klaustrophobische, furchtbare Erfahrung natürlich für sie. John Sinclair kommt wir wissen es jetzt, richtigen Augenblick, im letzten Augenblick gerade noch und erledigt Pernell Kent, aber John glaubt natürlich auch in diesem Augenblick tatsächlich, dass es für Jane zu spät ist. Glück gehabt, gerade eben nochmal. Feuerhexe Alva, Kathi, wird nochmal im Vorbeigehen zerlegt, die Hütte abgebrannt, wie es sich für eine Feuerhexe gehört.
Ja.
Und dann geht's runter zum Bentley, den sie da etwas weiter unten stehen gelassen haben.
Stimmt, die sind zu Fuß da. Und ist die Alba nicht auch in ihren eigenen Hexenkessel gefallen? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das kann tatsächlich sein, dass einen das sowas erwischt. Ne? Wenn man da solche Sachen kocht, ne? Dann muss man davon ausgehen,
dass man irgendwann selbst in der Suppe landet.
Ein klassisches Motiv. Es gibt bei dieser Folge noch einen kleinen wichtigen Teaser auf die 124. Nämlich, wenn sie unten am Bentley ankommen, da haben sie ja so ein kleines Kästchen. Ne? Sir James hat ja John eine Flasche mitgebracht zur Wiedersehensfeier von Jane Collins am Anfang der Folge. Sie machen dieses Kästchen auf. Bill Connolly hat alle Schwierigkeiten, nachdem ihm so die Hände zittern. Er hat ja von Alva so ein Brustmal, eine Narbe bekommen, die ihn auch begleiten wird für den Rest seines Lebens. Und er ist da ein bisschen durch den Wind und braucht sehr lange, um dieses Seil aufzumachen. Und als er es aufgemacht hat, ist da gar keine Flasche drin, sondern da sind 4 kleine Reiter drin.
Figuren, ja.
Ja. Tja, und die, so ähnlich, hat John natürlich schon mal gesehen. Die Horrorreiter.
Die Horrorreiter. Und damit sind wir im August.
Genau. Die Horrorreiter, Das ist ja eine sehr weit zurückliegende Folge. Folge 10 war es, glaube ich, ne? Wo die
Horror. Also, wir müssen, also, der 124 ist die Rache der Horrorreiter. Genau. Und es gibt auch eine Originalfolge dazu quasi, die.
Ja, heißt, war jetzt ein Gedankensprung, genau.
Horrorreiter.
Und zwar sind die Horrorreiter damals nicht vernichtet worden, sondern John hat sie nur vertreiben können mit seinem Kreuz in eine andere Dimension geschickt. Und der wahnsinnige Abt Don Alvarez, der vegetiert seitdem in einer Irrenanstalt und meldet sich eigentlich gar nicht zu Wort dort und isst auch nichts und trinkt auch nichts. Und es kommt natürlich sehr seltsam, dass er da so 100 Folgen lang gefühlt vor sich hin vegetiert. Aber es hat seine Gründe, dass er noch lebt, denn die Horrorreiter halten Verbindung zu ihm, befreien ihn und er kann jetzt nach Schottland reisen und buchstäblich die Rache der Horrorreiter in Angriff nehmen. Denn John und Zuko ist inzwischen nachgereist mit seiner Harley, tauscht mit Bill die Plätze. Bill muss auf der Harley zurück und kriegt von Zuko nochmal kurz erklärt, wie das Ding funktioniert, bevor er dann abfährt.
Bro.
Genau, Bro, ne? Kleines Jax Teller, Sons of Anarchy, kleines, wie sagt man, kleine Anekdote.
Verweis.
Ein kleiner Verweis. Ja, Bill ist also aus dem Spiel. Zuko, der Profi, muss ran. Und dann ist es ja gefährlich, wie Sie gemerkt haben, bei Alva. Die Hölle weiß, wohin sie unterwegs sind. Sie fahren trotzdem weiter Richtung St. Patrick. Aber die Horrorreiter sind schneller und sie lauern ihnen auf. Sie lauern auch einem kleinen Lebensmittelhändler auf, der mit seinem Lieferwagen kurz vor dem Schloss von der Straße abkommt, in den Bäumen hängt. Es gibt eine komplizierte Rettungsaktion. Die Horrorreiter nutzen diese Falle, die sie gestellt haben, um John, Zuko und insbesondere Jane nochmal richtig einzuheizen. Sie schaffen es trotzdem auf das Kloster, auf die Bergspitze, wo das Kloster ist. Und auch dort gibt es dann den finalen Kampf gegen die Horrorreiter, die dann ein paar Mönche gefangen genommen haben, einen Mönch hängen wollen. Und hier haben wir im Vergleich zum Buch noch was geändert, und zwar zur Romanvorlage.
Das sollst du doch nicht immer.
Dass nämlich Jane, um die es ja geht, die Horrorreiter wollen Jane umbringen im Auftrag des Teufels. Das ist hier in diesem Hörspiel so und ergibt halt Sinn in diesem Zusammenhang, dass Jane sich dieser ganzen Flucht eigentlich nur durch eine Möglichkeit zu entziehen versucht, die sie noch sieht, indem sie nämlich Selbstmord begeht, vermeintlich. Indem sie den Willen der Horrorreiter erfüllt und sich selber die Schlinge um den Hals legt und sich erhängt. Und John ist natürlich davon sehr getroffen, denn er glaubt, es ist die echte Jane, es ist aber eine Doppelgängerin, die sie magisch erschaffen hat mit dem Würfel.
Also ich erinnere mich noch an die Folge und das Finale, wenn man das so guckt, dass es eigentlich ja nur so eine locker zusammengefügte Doppelfolge ist, das Finale war schon nicht unspektakulär. Ich erinnere mich noch, dass die da recht opulent angeritten kommen und dann erstmal dieses Kloster und den Klosterhof in Beschlag nehmen und dann zum Schluss ist das auch nochmal ein recht dramatischer Höhepunkt, ne? Wenn die sich erhängt und man denkt, jetzt ist vorbei, sie ist tot und
genau. Tja, dann John ist doch ein bisschen außer sich, kann man sagen.
Oh ja.
Und wir haben es mal auf die Spitze getrieben, mal wieder. Ja, es ist aber eine schöne Szene, eine schöne nach innen gerichtete Szene, kann man sagen. Nicht, dass auch in so einem Moment die Zeit ist, ähnlich wie bei Drei Herzen aus Eis, mal in die Figuren auszuloten. Nicht, was bedeutet eigentlich Jane für John? Da kann man viel dazu sagen in einer Alltagssituation, aber was er ihr wirklich bedeutet und was sie ihm bedeutet, das zeigt sich natürlich erst in buchstäblich so einem Moment, wenn es hart auf hart kommt. Moment of Truth.
Ja. Ja.
Wir haben also so ein quasi Zweiteiler da gehabt, ne? Zwei Einzelfolgen, die aber diese Reise nach Schottland dargestellt haben. Ja. Mit dem Ergebnis, bevor wir jetzt vielleicht noch überleiten zur nächsten Folge, noch ganz kurz als Abschluss, dass die Hölle nun tatsächlich denkt, Jane ist vernichtet. Die Horrorreiter kommen mit dieser Info zurück zu Asmodis, vermutet, wir haben es geschafft, Jane hat sich aufgehängt, das war's. Beste Voraussetzungen natürlich, damit sie jetzt wirklich in dem Kloster unbeobachtet sich regenerieren kann und auch abwarten kann, bis natürlich versucht wird, jetzt tatsächlich ein Spenderherz aufzutreiben und sie mit einer
OP... Sie wird ja auf die Liste gesetzt.
Genau, ne? Ja, von Sir James mit seinen Verbindungen, der natürlich das ohne Probleme regelt, dass sie auch ein bisschen vorgezogen wird.
Selbst drehen.
Ja. Damit sie dann wieder unabhängig ist vom Würfel des Unheils. Ne? Ein Plan, der allerdings dann doch recht schnell durchkreuzt wird. Dazu kommen wir aber später, nachdem ich einen Schluck genommen habe.
Und nachdem wir einen kurzen Abstecher in die Welt der Classics machen.
Genau so ist es, ja.
Also eine kurze Pause in der großen Handlung mit dem roten Faden und mal wieder etwas Entspannung. Die zweite Classics-Folge im Jahr 2018, die Nummer 34, die Todesgondel.
Wir haben nur zwei Classics-Folgen gehabt in dem Jahr.
Ja.
Durch die Vierteile halt, ne?
Krass.
Ja. Kann man sagen.
Ja, die Folge war sehr schön, sehr atmosphärisch, kann ich mich noch erinnern. Spielt ja in Venedig. Und das war natürlich ein interessanter Schauplatz. Zum einen, diese Stadt, wo zum Beispiel ja keine Autos fahren und alles nur auf Wasserstraßen erledigt wird. Und natürlich die Tatsache, dass es dort die ganze Zeit geregnet hat. Das hat dem Ganzen, finde ich, aus Sounddesign-Aspekten schon einen speziellen Touch verliehen. Es war alles so ein bisschen reduziert, klanglich, und du hattest halt immer diesen Regenprasseln. Und das war schon recht stimmungsvoll, fand ich.
Ja, wir hatten auch Unterstützung beim Skript. Uwe Vöhl hat das Skript geschrieben. Er schreibt ja auch bei John Sinclair, bei den Heften mit. Uwe und ich kennen uns halt schon sehr lange, und ich hatte ihn gefragt, ob er mal Interesse hätte, vielleicht ein Hörspielskript zu schreiben. Mhm. Und er hatte die interessante Idee, dass dieses ganze Thema Venedig und dieser verrückte Geiger, kann man sagen, der da eine Rolle spielt, der sich rächen möchte, dass das eben buchstäblich auch musikalisch aufgegriffen wird. Dass es eine spezielle Melodie ist, die dann immer zu hören ist.
Ja, und die wir dann halt auch aufgenommen haben. Dafür haben wir uns eine Musikerin herangeholt sozusagen, die diese Melodie eingespielt hat. Die haben wir abends im Garten wieder aufgenommen, damit wir...
beim Grillen.
Genau, beim Grillen. Wir machen ja viel solche Aufnahmen beim Grillen.
Ja. Er hat so das Brutzeln ein bisschen im Hintergrund gehabt. Ja.
Er hat sowohl am Anfang einmal diese Melodie, die... dieser, wie hieß er noch, Spinelli?
Spinelli, genau.
Ja, genau, vor dieser Musikschule, bei dieser Aufnahmeprüfung gespielt hat. Er hat sie absichtlich mit kleinen Fehlern, also das, da haben wir uns schon bemüht, da sehr authentisch zu sein, was das anging. Kleine Fehler in das Spiel eingebaut, dass es alles so ein bisschen schief klingt, und ja, dann wurde er da abgelehnt, und dann haben wir diese Melodie quasi nochmal für den späteren Einsatz auf der Gondel nochmal sauber eingespielt. Und ich finde, dass gerade diese Szenen, wenn diese Gondel dort auch durch den Nebel fährt, ganz gut und atmosphärisch gelungen sind.
Mhm. Kleine Anekdote übrigens, dass wir, als wir die Folge mit Dietmar aufgenommen haben, mit John Sinclair, dass diese Melodie da noch nicht feststand. Ne? Und wir sind ja in der Folge kommt John Sinclair an einen Punkt, wo er diese Melodie hört, mitnimmt und sagt, das hat vielleicht was zu bedeuten, und summt die dann ja am Telefon einer Frau vor, die er am Flughafen kennengelernt hat, und er konnte die Melodie ja nicht vorsummen, weil wir sie noch nicht hatten. Deshalb haben wir das ausgelassen, dieses Summen an dieser Stelle, und mussten es dann bei der nächsten Aufnahme mit einfügen. Ja. Das heißt also, dieses Summen, was man in dem Hörspiel hört von Dietmar, ist 3 Monate später entstanden als die Worte von ihm drumherum. Kleine Anekdote einfach am Rande. Ja, das war ganz witzig. Gut, dass wir es nicht vergessen haben bei der nächsten Aufnahme.
Was haben wir denn da aufgenommen? Da kamen wir, weiß ich noch, mittendrin rein und haben ihm gesagt, ach Dietmar, du musst ja noch singen oder summen. Und haben ihm dann die Melodie vorgespielt, und ja, war so, natürlich sehr aus dem Zusammenhang gerissen.
Genau, für uns alle, ja. Aber es hat funktioniert. Ansonsten vielleicht, ja, zu der Folge fällt mir noch ein, der Professor Spinelli, dass der ja seinen Namen gewechselt hat. Im Original hieß er Professor Mandra im Romanheft. Und fand ich tatsächlich einfach...
Kommt mir bekannt vor.
Ja, vor allem Mandra Korab, kann man sagen, ne, der ja auch in den Classics da schon dabei ist. Finde ich, ist eine irritierende Namensgleichheit, warum auch immer sie dann entstanden ist. Aber da fand ich es durchaus angemessen, dann zu sagen, wir sind dann in Italien, und dann nehme ich eben ein Spinelli zum Beispiel. Und dann heißt der gute Mann Spinelli. So ist der Name entstanden. Und die zweite Sache, die aus meiner Sicht noch sehr interessant war in der Folge, ist auch eine Kleinigkeit vielleicht, aber dass später... Sheila ja entführt wird und zum Opfer wird von Professor Spinelli, natürlich noch gerettet wird im letzten Augenblick. Das liegt tatsächlich ja mitunter daran, dass Bill Handys Handy-Akku zum falschen Zeitpunkt leer ist und der auf das falsche Handy zurückgreift. John Sinclair wiederum ruft ihn auf seinem toten Handy an, versucht dann Sheila zu erreichen. Sie ist schon entführt worden. Und das war eine Situation in diesem Hotel, die klingt sehr unspektakulär, aber das hat mich einige Nächte quasi gekostet beim Skript, um das so logisch hinzubiegen, wer jetzt gerade wann sein Handy verloren hat, das Handy eines anderen verwendet. Der andere muss dann wiederum ein falsches Handy zur falschen Zeit anrufen oder zur richtigen Zeit, damit genau diese Kette von Ereignissen kausal so zusammenpasst, dass John Sinclair eben im falschen Moment oder zu spät im Hotel auftaucht und dann aber noch einen Hinweis von Sheila bekommen kann, weil sie auf dem Blog gekritzelt hat, wo Bill vielleicht zu finden sein könnte. Ein bisschen frickelig an der Stelle, aber ich finde das eigentlich ganz schön, weil man dann buchstäblich auch eine Ermittlungskette hat, die funktioniert und John Sinclair mal ein bisschen von einem Ort zum anderen geschickt wird, da im Hotel selber nachforschen muss und dann eben durch diese Arbeit auf Bill schließlich stößt.
Tja.
Ja, kommt, bevor der nächste Vierteiler schon wieder anfängt, Engel.
Ja, Engel, muss ich ja gestehen, ist mir in dem kleinen Brainstorming, was wir gerade vor dem Podcast gemacht haben, ein bisschen abhanden gekommen. Die Folge hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber natürlich, das mag vielleicht daran liegen, dass sie ein bisschen
zwischengeschoben
wurde. Sie kam, also der Plan für die Folgen stand schon fest und ich weiß gar nicht, wann es kam, im März oder so, glaube ich.
April oder so. Und es war ziemlich knapp, eben, dass wir dann das Hörspielskript fertigstellen. Es sollte ja auch eine Doppel-CD sein und war auch angemessen, weil es ja ein 300-Seiten-Buch ist.
Ja.
Das war mal wieder so ein interessantes Projekt für die Sommerferien, kann man sagen. Aus Skriptsicht vielleicht, es sind ein paar Kürzungen natürlich im Vergleich zum Buch drin, weil man nicht die kompletten 300 Seiten unterbringen kann. Also der Showdown, der im Buch im Vatikan stattfindet, findet bei uns eben im Kloster in Frankreich statt, das im Roman eigentlich nur eine Zwischenstation ist. Ich glaube aber, das Hörspiel funktioniert genauso gut und hat auf jeden Fall insofern schöne Elemente, weil die Engel, die da auftauchen, eben auch Figuren sind, die vorher noch nicht da gewesen sind, die nur in dieser Folge eine Rolle spielen. Und die Querverbindung zu Maria Magdalena eben, die ja auch im Buch schon angelegt ist, die haben wir halt fürs Hörspiel nochmal ein bisschen verstärkt, dass die Engel eben quasi sie als so eine Art Mutter betrachten, weil sie Maria mal, die Original-Maria mal besessen haben, in Besitz genommen haben, kann man sagen. Wir haben da so eine kleine Exorzisten-Szene eingebaut in dem Hörspiel. Und dass sie sich für ihre Vertreibung aus der originalen Maria an der Wiedergeburt von Maria Magdalena rächen wollen, an der Sophie Blanc, die ja die Ehefrau des Templers Dessalières ist. Das ist eigentlich eine schöne, runde Geschichte, finde ich, die dann auch zu einem interessanten Abschluss kam. Und interessant war natürlich, dass John Sinclair da, weil die Folge ja heute spielt, im Heute der Heftserie, also Nachband 2000, mit gegenwärtigen Figuren aus der Heftserie auch besetzt war. Zum Beispiel mit Justine Cavallo.
Was, glaube ich, Pferd heißt.
Tatsächlich. Tja, da bist du mal wieder weiter als ich. Gut, wir wollen da keine Rückschlüsse ziehen auf Justine Cavallo. Im Gegenteil, sie ist eigentlich, finde ich, eine sehr gelungene Figur. Sie ist sicherlich auch, kann man so sagen, eine Epigone von Lady X ein bisschen, ne? Dass sie Lady X, die ja aus der Serie verschwinden musste als Mitglied der Motley, ja damals später dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen ersetzt hat. Sie hat auf jeden Fall so eine in dem Hörspiel so eine ganz spezielle Beziehung zu John. Ne? Sie kennen sich, sie stehen auf verschiedenen Seiten, aber sie sind eben für diese Folge aneinander gekettet durch den gemeinsamen Gegner und da gibt's dann schon ein paar interessante Situationen. Ne? Denk an den Bauernhof, wenn sie sich da das Auto aus der Scheune holen. Wolf-Dietrich Sprenger, der also als renitenter Bauer da kurz in Erscheinung tritt.
Mit seinem Hund Chewbacca.
Stimmt, ne? Chewbacca.
Ja. Der sogar ein bisschen klingt wie Chewbacca.
Da hat Sebastian wieder, für sowas hast du Zeit. Ne?
Also das, vor allen Dingen habe ich an sowas Spaß.
Ja, und ich hatte an Wolf-Dietrich Sprenger Spaß, der seine Schrotflinte durchlädt und Sinclair, wie war das noch, ein besonderes Angebot macht für seinen Schrottwagen, den er ihm verkaufen möchte. Wobei man sagen muss, dass ich eigentlich beim Schreiben eine etwas jüngere Figur als Bauer im Kopf hatte. Ne? Und das ist am Ende war das dann eine Besetzung mit Wolf Dietrich Sprenger. Und Wolf ist ja vielleicht nicht im Alter eines typischen Star Wars-Fans. Gut, sie kommen dann also an, müssen gegen die Engel antreten. Und am Ende ist es tatsächlich Sophie Blanc, die dann die Kartoffeln aus dem Feuer holt für John Sinclair, dessen Kreuz eben versagt. Ja.
Beziehungsweise dann die Inkarnation von Maria Magdalena. Die verschmelzen ja zum Schluss ein bisschen.
Ne? Genau, ne?
Was nicht ganz unaufwendig war.
Auch da eine kleine interessante Anekdote, dass wir in der ersten Exorzisten-Szene Maria Magdalena, ohne diese Figuren so zu benennen, in einer Szene gezeigt haben mit Jesus, ne, der die Teufelsaustreibung bei ihr vornimmt. Ja. Jesus wird nicht mit Wort erwähnt und beim Namen genannt, aber es ist Jesus. Und
persönlich, den hatten wir im Studio.
Genau, ja. Und wir haben in der Skriptliste die ganze Zeit immer Jesus stehen gehabt. Und das waren, glaube ich, 6 Einsätze, relativ wenig da. Ja. Sowas wie, Maria, du musst jetzt stark sein. Und wir haben ewig keinen Sprecher dafür gehabt. Ne? Also war, glaube ich, eine der letzten Rollen, die noch offen waren, diese 6 Takes von Jesus. Wo wir schon überlegt haben, ob wir die selber einsprechen, aber wo ich tatsächlich sagte, tut mir leid, also ich möchte mich jetzt nicht überhöhen und als Jesus...
Ja, wir haben uns beide nicht wirklich als Jesus gesehen.
Genau, als, wenn es auch nur ein Hörspiel Jesus ist. Aber
das war dann immer zu groß für uns.
Ja, genau, ne? Da haben wir dann doch am Ende mit Samir Fuchs haben wir die besetzt. Ne? Samir Fuchs hat ja auch Ali gesprochen, jetzt im Vierteiler, auf den wir gleich noch kommen.
Ali, der arme Junge. Ja, und ich weiß noch, dass er sehr... Wie soll ich sagen? Das, also wenn man Jesus spricht, das ist schon was. Hat man auch bei ihm gemerkt. Ne? Also er war schon da.
Es hat was mit ihm gemacht.
Es hat was mit ihm gemacht. Ja. Ich habe auch so einen Schein über seinem Kopf die ganze Zeit gesehen, als
genau,
er gesprochen hat.
Ja. Samir ist übrigens, was wir später erst nach unserer ersten Aufnahme festgestellt haben, er spielt ja auch in der Kreuz-Trilogie, damals mit 80 bis 82. Und da hatten wir festgestellt, dass er tatsächlich der Cousin ist von Mark Freyer, der der Titelbildillustrator ist, zum Beispiel bei Dorian Hunter. Kann man sich das vorstellen, was das Schicksal für
die Welt ist schreibt, klein. Ne? Die Welt ist verdammt klein.
Kann man sagen, ne? Also Samir ist auf jeden Fall ein guter Typ und es macht Spaß, mit ihm aufzunehmen.
Und er hat richtig Energie.
Also ja, ich hat richtig Bock gehabt. Ne?
Ja.
Ja, und gut, so viel zu Engel vielleicht,
ja,
dass wir das an der Stelle dann auch abschließen. Die Folge ist dann auf der Convention erschienen, etwas vorab. Sie ist eigentlich erst im Oktober erschienen, aber sie ist auf der Convention schon verkauft worden, zusammen mit dem Buch. Das war, glaube ich, eine ganz runde Sache, ne? Ganz gut, dass wir da rechtzeitig fertig geworden sind, kann man sagen.
Ja. Ja, und damit sind wir dann auch schon im Oktober mit großen Schritten auf den Herbst zu, quasi. Und da kommt der nächste Vierteiler. Startet mit der Folge 125 Zombies aus dem Höllenfeuer.
Genau.
Ja, auch eine Folge, die ich neben der Todesgondel, eigentlich sind das meine beiden Lieblingsfolgen in dem Jahr gewesen. Also
ich kann mich noch erinnern, wie du angerufen hast und gesagt hast, das ist, ich bin völlig begeistert.
Ganz herausragende Folge.
Von der 125.
Ja, absolut.
Wegen der, warum fandst du die so gut?
Naja, weil sie halt viele verschiedene, also die, das war mal so ein bisschen, die waren ein bisschen anders, also sowohl was die Spielorte anging, es gab ziemlich viele abgefahrene Spielorte, ungewöhnliche auch für John Sinclair. Also diese Zwischendimension mit der Brücke zum Beispiel.
Die Knochenbrücke, ja.
Dann auch diese tatsächliche Brücke, auf der Asmodeus aufgetaucht ist und die beiden Mädels dann runtergesprungen sind. Auch solche Szenen hat man nicht so häufig bei John Sinclair. Aber zum Beispiel auch diese, schon die Eröffnungsszene war großartig mit diesem Hochhaus, wo sie hoch mussten. Und es hört sich alles immer so ein bisschen banal an, wenn man das sagt, eine Hochhausszene. Aber es macht halt, es ist halt sehr besonders, sowas dann in ein Soundgewand zu hüllen, weil man hat sowas halt nicht oft. So eine Bauruine, wo der Wind ein bisschen durchpfeift und dann mussten die ja diese Leitern hochsteigen und so weiter. Das ist schon... Ja, außergewöhnlich für eine Sinclair-Folge. Ja, und dann gab es natürlich noch diese Geschichte.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Baugerüst. Auch jetzt von dramaturgischer Seite aus interessant, weil A, es auch für den Kopf, für die Fantasie ein schöner Schauplatz ist. Eben schön düster, schön mit diesen mehreren Etagen. Eine sieht aus wie die andere.
Ja.
Man muss da hoch, es ist alles dunkel, es gibt keine Lichtschalter, es gibt vielleicht nur Dämonen, die irgendwo auf dich lauern. Dann kommt noch der Hubschrauber oben, das Geballer.
Und eine sehr unkonventionelle Eröffnung auch.
Genau.
Ne? Also wir haben nicht die Eröffnung klassisch, dass keine Ahnung, in einem einsamen Haus die Familie beim Abendessen sitzen, dann kommt das Monster rein.
Und vor allem die Eröffnung in Pauls Büro, die dann eben oft dann danach da ist.
Danach, genau.
Sinclair wird auf den Weg geschickt.
Genau, auf den Weg geschickt, sondern wir haben hier einfach mal was ganz anderes. Ja. John und Zuko sind schon unterwegs, sind schon mitten in einem Fall eigentlich. Von daher fand ich das schon ungewöhnlich von der Eröffnung. Und
was halt immer Spaß macht, so aus dramaturgischer Sicht und auch ein bisschen frickeliger ist, weil man ja praktisch, indem man mitten einsteigt, A, dem Hörer was abfordert an Kombination, warum sind die jetzt eigentlich da, was ist passiert, und diese Infos auch auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt durch eine billige, einfache Retrospektive einbauen kann, indem man einfach sagt, entweder ich mache jetzt eine Rückblende, was bisher geschah, dann kann ich es auch an den Anfang stellen, oder ich lasse die Leute ewig erzählen, was bisher geschehen ist, sondern es geht eben schon darum, diese Sachen beiläufig nach und nach reinzubringen, und ich finde das sehr interessant, weil man so ein Puzzle auf die Weise zusammensetzt, das man sonst so nicht hat, wenn es eben straight Stück für Stück nach vorne geht.
Ja. Ja. Die andere Sache, die mir sehr gut gefallen hat bei dieser Folge, war diese Geschichte, wenn Zuko und Sinclair quasi getrennt voneinander, aber im selben Haus unterwegs sind. Während Sinclair mehr oder weniger durch die Vordertür reinspaziert, schleicht sich Zuko ja erst durch den Garten und muss dann in dieses Haus rein. Und da haben wir wirklich so eine Sneak-Atmosphäre, wenn er da durch muss, während sich aber auch noch andere Leute in dem Haus bewegen. Da kommt ja dann diese Prostituierte, ist es, glaube ich, mit ihrem Freier rein. Und er muss sich dann da in den Schatten des Türblatts drücken und dann in einem geeigneten Moment, als die beiden ihm den Rücken zugedreht haben, in den Flur schnell raus, die Treppe runter und so weiter und dann ja bis in den Keller runter. Er läuft ja dann auch quasi an dem Raum vorbei, in dem John sitzt und sieht ihn aus der Entfernung.
Genau, dass er, John hat die angenehmen Aufgaben,
genau,
am Tresen mit der Schönheit, Layla.
Er muss ja mit dem Türsteher kloppen.
Genau, während Zuko eben, ne, mit dem Türsteher, ja.
Genau, mit dem Türsteher ihm ein paar, ein Satz warme Ohren, wie man früher sagte.
Und das skurrile Bild am Ende natürlich, wenn Zuko auf dem Grunde eines Swimmingpools in eine andere Welt abgesaugt wird, auf der Knochenbrücke landet, wie das halt so ist. Ne? Man geht baden, denkt jetzt eigentlich schön.
Vor allem mit einigen Frauen geht er ja noch baden. Ne?
Die allerdings nicht mehr so gut aussehen. Ja. Ne? Kommen aus dem Höllenfeuer. Wie der Name schon sagt, der Titel Zombies aus dem Höllenfeuer. Da wäre man doch lieber allein ins Wasser gestiegen wahrscheinlich. Und eine kleine schöne Sache fand ich ja persönlich, dass die Geschichte mit dem Hund, ne, wenn die beiden Frauen am Anfang fliehen, die Töle, die immer so ein bisschen kläfft dann und ich gehe nicht ohne meinen Hund und dann sagt ja Helmut Zierl, ist es, glaube ich, als Freier, ist es...
Genau.
Ich glaube, dass sie nur mitfahren können, wenn sie den Hund nicht mitnehmen, und man denkt so, ja okay, dann fahren sie jetzt wohl nicht mit. Oder sie haben ihn in der nächsten Szene, wenn sie drin sitzen, überreden können und haben den Hund doch mitgenommen.
Ja.
Aber der Verfolger stößt dann auf den Hund, der alleine noch übrig geblieben ist. Und wir haben tatsächlich einen Hund erschießen lassen
in der
Folge.
Das
tut uns jetzt noch leid.
Grenzwertig, ja.
Ja.
Wir können euch aber versichern, dass es kein echter Hund war.
Sie ist aus einem weniger schönen Anlass auch besonders, weil es der letzte Auftritt im Moment von Bernd Rumpf gewesen ist, der jetzt vorübergehend ersetzt wird von Erik Scheffler als Asmodis. Bernd hat ja die Rolle von Asmodis schon ewig gespielt, kann man sagen. Ne?
Ja,
also er ist immer Asmodis gewesen.
Er ist Asmodis eigentlich.
Genau, und konnte aber leider, stand nicht zur Verfügung für die Aufnahmen aus gesundheitlichen Gründen. Und insofern drücken wir ihm natürlich alle fest die Daumen, dass er bald wieder unser Asmodis sein wird. Ja. Schon mal gute Besserung
und alles
Gute an Bernd auf jeden Fall.
Ja.
Was man jetzt vielleicht noch sagen kann zu dem Vierteiler und zu dieser ersten Folge des Vierteilers, ähnlich wie bei dem Vierteiler zu Anfang des Jahres, wo die erste Folge Drei Herzen aus Eis ja auch ein sehr bodenständiges Setting hatte in Paris in den Katakomben und es dann plötzlich völlig fantastisch wurde mit Atlantis, dem Höllensumpf und so weiter, mit dem Planet der Magier, ist es hier auch so, dass, was wir gerade gesagt haben, dass es ja in London sehr nah am Yard, sehr bodenständig losgeht eigentlich. Und dann plötzlich sind wir in der zweiten Folge in Tanger, in Marokko. Und weil wir der Spur von Suko praktisch folgen. Die Layla, die ja gewisse Verbindungen zu Asmodis und zu Lilith hat, zur großen Mutter Lilith, der folgt John Sinclair nach Tanga, weil sie sagt, dort gibt es ein Dimensionstor, das zu dieser Knochenbrücke im Land ohne Grenzen führt, wo Suko gefangen gehalten wird. Und das Land ohne Grenzen dann erweist sich natürlich als gar nicht so grenzenlos. Es hat nämlich genau eine Grenze, zur Leichenstadt der großen Alten.
Da waren wir auch schon.
Genau. Und da sind wir, da waren wir, meine Güte, 87, 88. Ja. Das ist lange her. Ja, die Skelette in Schottland waren es, glaube ich, in Darkwater. Ja, genau. So lange ist es her, dass John in der Leichenstadt gewesen ist. Jetzt muss er also wieder dorthin zurück. Es gibt ein paar Umwege in der Folge in Tanga, wo er denkt, dass er dieses Dimensionstor schon erreicht. Und dann gibt es plötzlich doch eine Auseinandersetzung mit einigen arabischen Gangstern, mit einigen marokkanischen Gangstern, zum Beispiel Sven Plate.
Der Prototyp des marokkanischen Gangsters. Ja,
genau. Nein, aber ganz ernsthaft, wir haben dafür natürlich auch wieder einige Native Speaker uns an Land gezogen und Thea Adele hat zum Beispiel mitgesprochen, der jetzt kürzlich im Polizeiruf 110 in Rostock mitgespielt hat, in einer Folge eine größere Rolle wirklich gehabt hat. Samir Fuchs hat den Araberjungen gegeben und Samir hat ja auch noch
einen Kumpel dabei gehabt,
ne? Marwan El-Mehdawi. Er ist gar kein Sprecher, sondern er ist einfach mal so mitgekommen und hat hier richtig vom Leder gezogen, kann man sagen, mit Naturtalent gesegnet und hat wirklich John Sinclair ganz schön eingeheizt bei der Verfolgungsjagd über die Dächer von Tanga.
Allerdings, ja.
Ja.
Der hat sich hier die Seele aus dem Leib gebrüllt.
Ja, wo viele dann doch so im ersten Augenblick ein bisschen Manschetten haben. Ne? Das Mikrofon steht da und es wird jetzt aufgezeichnet. Ja. Der war gar nicht zu bremsen. Das hat Spaß gemacht, ja. Und uns hat es auch echt Spaß gemacht, die Folge dann zusammenzuzimmern und diese doch recht authentische Verfolgungsjagd zu machen mit den Gangstern hinter John Sinclair und hinter Layla hinterher.
Über die Dächer.
Über die Dächer von Tanga. Und die endet ja buchstäblich mit einem Cliffhanger.
Mitten im Fall.
Gar nicht. Mitten im Fall.
Mitten im Fall.
Wir dürfen gar nicht verraten, wo sie endet. Wahrscheinlich werden die jetzt auf dem Asphalt landen. Die Serie wird enden. Das war's.
Ich gehe davon aus. Ja. Ich denke, die landen auf dem Asphalt und dann fährt noch jemand drüber.
Genau. Es gibt nur 2 von 4 Folgen. Mit der 127 wird wahrscheinlich die Serie enden, denke ich. Ja, auf jeden Fall wollen wir an dieser Stelle mit dieser Folge 2 Schwerter gegen die Hölle mit der 127 es mal beenden. Die das Folge erscheint ja erst in einigen Tagen,
ja.
Deshalb werden wir noch nicht allzu viel verraten. Das ist dann Teil 3 von 4, der neue Vierteiler um die großen Alten, so viel können wir verraten, ist also noch im Werden und entstehen und veröffentlicht werden. Wir kommen eigentlich mit dieser genialen Überleitung direkt zu unserem Ausblick auf 2019. Ist das nicht der Hammer?
Ja, ich finde das Wahnsinn.
Prost.
Prost. Auf 2019.
Auf 2019. Natürlich bringen wir den Vierteiler zu Ende. So viel sollte klar sein. Ne?
Die Frage ist nur, mit oder ohne John?
Ja, das ist wirklich, ne? Also, schreibt uns eure Meinung.
Ja. Wird er überleben oder wird er nicht überleben?
Ja, aber es gibt ja noch ein paar andere Figuren, die da interessant sind auch und auf der Klippe stehen. Layla, kann ich mal sagen. Layla ist übrigens super gespielt von Susanne Demijan.
Ja. Wir waren zeitweise nicht sicher, ob es Layla oder Olga ist.
Das hat sie selbst gesagt, ne?
Ja.
Wir haben nämlich die 125 mit ihr aufgenommen. Wir haben lange nach einer Layla gesucht. Und war auch mal wieder so eine Rolle, die sehr spät aufgenommen wurde bei der 125, aber sehr dramatisch, weil Layla einen großen Part hatte. Und dann fiel mir auf, da war doch Susanne Demijan, die ich vor Jahren aufgenommen hatte für den tätowierten Tod von Dorian Hunter. Für die 27 war das.
Tätowierten Tod.
Genau. als dämonische Tätowiererin.
Großartig.
Und dann hatte ich sie angerufen und sie war auch so, Dennis, also mit dir hätte ich jetzt als allerletztes gerechnet. ein Kompliment, das ich öfter höre.
Ja. Eigentlich wollte ich auch nicht mehr mit dir rechnen.
Und ich meinte, wir sind hier gerade im Studio und wir hätten Zeit und hättest du Lust, Layla zu sprechen? Und dann ist sie spontan vorbeigekommen. Sie hatte tatsächlich nur Zeit für eine Folge, weil sie auch Tanzunterricht gibt und neben ihrer Schauspielerei und da einen Termin hatte für abends. Und deswegen haben wir eben nur die 125 mit ihr gemacht und haben dann gesagt, ist gebongt, du bist für den Vierteiler besetzt. Und wir sehen uns dann zweites Mal. Und da haben wir dann die 126 bis 128 mit ihr aufgenommen. Ja. Und sie war von großer Spielfreude auch. Also es macht immer wieder Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ne, die eben dann der Folge auch was Besonderes verleihen und sich auch reinhauen in diese Figuren, die da existieren. Die Layla,
die Layla ist ja auch nicht auf den Mund gefallen. Und das entspricht auch so ihrem Naturell, würde ich sagen. Und sie konnte sich da ordentlich austoben.
Ja. Genau, ja. Tja, das also zu Layla, die auch in der 127 und 128 noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, außerdem sind eine Menge andere Figuren dabei, nicht? Kara, Myxin sind dabei, der Eiserne Engel, natürlich Atlantis spielt hier eine Rolle, Großen Alten spielen eine Rolle. Die Großen Alten sind dabei, ja.
Ja.
Und es wird ein großes Geheimnis gelüftet, können wir verraten. Wer ist der sechste große Alte? Tja, wir dürfen es an dieser Stelle noch nicht verraten. So viel zum Vierteiler, dessen letzten beiden Teile eben im Januar und im Februar 2019 dann erscheinen werden. Ja, dann haben wir nach diesen fünf Edition 2000 Folgen halt noch wieder eine Classics, der Voodoo-Mörder, die 35. Es wird dann wieder ein paar mehr als zwei Classics geben in der 2019, kann man sagen. Wir haben da also weniger Mehrteiler. Und es gibt mal wieder ein paar mehr Einzelfolgen, auch in der Edition 2000. Dadurch dann eben auch ein paar mehr Classics für die Platzes zwischendurch. Das vielleicht so als grober Ausblick schon mal. Und dann können wir auf jeden Fall auch mal zu den anderen beiden Projekten gehen von John Sinclair, mit denen wir ja auch noch zu tun haben im Hörspiel.
Oh ja, vor allem gerade haben wir damit sehr viel zu tun.
Ja, genau, ne? Also ganz, ganz gerade mit Dirk Petrick, wie wir vorhin gesagt haben, ne, genau. Mit Johnny Sinclair.
Johnny Sinclair. Es geht weiter.
Genau. Die ersten drei Folgen sind ja schon erschienen, die auf dem ersten Buch basierten. Inzwischen sind von Sabine Steding zwei weitere Bücher veröffentlicht. Und wir haben jetzt die Skripte zum zweiten Buch fertiggestellt. Dicke Luft in der Gruft wird auch wieder auf drei Hörspiel-CDs aufgeteilt. Ja. Und da haben wir eben heute Teil 4 und 5 mit Dirk Petrick aufgenommen und haben auch schon viele andere Rollen aufgenommen. Erscheinungstermin ist, glaube ich, irgendwann früher.
Ja, irgendwie sowas, ja.
So einen genauen Termin gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber da könnt ihr euch schon mal im Kalender was ankreuzen. So um und bei wird es im Frühjahr weitergehen mit Johnny Sinclair.
Ja.
Das dritte Buch ist ja auch schon erschienen. Und wir sind guten Mutes, was die Serie angeht. Bisher ist das Feedback auf jeden Fall sehr positiv.
Sehr positiv, ja.
Also kann man sagen. Wir hatten ja am Anfang auch ein bisschen überlegt, ne, es ist vielleicht etwas zu erwachsen für Kinder hier und da und etwas zu kindlich für Erwachsene, dass es so ein bisschen dazwischen sein könnte. Ne?
Aber es ist ja, also ich fand das ja immer schon, dass es eigentlich gut ist, damit man vielleicht, ne, also die erwachsenen Sinclair-Fans können mit ihren Kindern das sehr gut anhören und
müssen sich nicht schämen, dass sie schon so alt sind.
Ja, es ist halt einfach so ein generationenübergreifendes Produkt, würde ich mal sagen. Ne? Kann man sich gut anhören, ist auch super gemacht, finde ich. Und
super geschrieben von Sabine Steding, kann man sagen, die Vorlagen. Wir haben ja die Vorlagen wirklich nahezu 1:1 übernommen in den Hörspielen. Und
schöne Settings,
ja,
schöne Figuren, ne? So ein bisschen skurril auch und so weiter. Also, ja. Und ich glaube, ne, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber du hast ja gesagt, dass es jetzt quasi im zweiten Buch doch noch ein bisschen mehr zur Sache geht, oder?
Ja, wir haben zwei Unterschiede. Wir haben ein bisschen was tatsächlich in der Dramaturgie dann doch geändert zum Buch, aber in Absprache mit Sabine Steding auch und habe ich da viel drüber telefoniert und wir haben das quasi gemeinsam ausgesponnen. Ist jetzt egal, das geht sehr ins Detail. Die Sachen sind ja noch nicht erschienen. Und das Zweite ist, dass meiner Ansicht nach das zweite Buch dann doch, ich will nicht sagen erwachsener ist, aber dass es von diesem Thema des ersten Buches, wo es eigentlich darum ging, Geister zu erlösen eigentlich, dass sie unglücklich sind, in der Wirklichkeit verhaftet sind. Sie wissen gar nicht teilweise, dass sie tot sind, aber irgendwie ist ihr Leben noch nicht abgeschlossen. Nicht? Da ist eben der Uhrmacher, der den Ehering verloren hat, dem sie ihn wiederbringen müssen, auf sein Grab legen müssen, so eigentlich sehr sehr schöne Motive auch, fast ein bisschen romantische Motive, ja, kann man sagen. Ne?
Ja, auch mit der Rose zum Schluss.
Mit dem Geistermädchen.
Eine Rose pflanzen muss, und sie sich dann sehr darüber freut, dass sie auf diese Art und Weise erlöst wird mit der gut duftenden Rose. Das war schon Das sind sehr schöne Bilder auf jeden Fall.
Genau. Ne? Und ja, und jetzt ist es im zweiten Teil halt so, dass doch ein paar handfeste übersinnliche Wesen oder halbübersinnliche Wesen auftauchen in Blacktooth, in dem Ort, in dem Johnny Sigler lebt und ihm das Leben ein bisschen schwer machen, kann man sagen.
Weil man ja auch sagen muss, ne, der Junge ist jetzt Geisterjäger geworden sozusagen.
Er hat sein erster Auftrag.
Visitenkarten jetzt. Er hat Visitenkarten, ne? Genau. Und dann muss es jetzt auch mal ein bisschen zur Sache gehen.
Genau, ne? Und dann prompt ist er in einem unterirdischen Labyrinth auf der Flucht vor Goblins und düsteren Wesen, fiesen Mutantenwesen. Ja, also es hat schon gewissen Ekelfaktor, kann man fast sagen, was da unten passiert. Also es ist interessant auf jeden Fall. Für uns war es interessant. Ne? Wir stehen ja auf sowas.
Auf eklige Sachen.
Ja, genau. Kann schon nicht eklig genug sein.
Ja. Man darf ja auch gespannt sein, wie es mit Millie Edwards weitergeht, nicht wahr? Ich meine, das ist ja auch vielleicht etwas, was sich manche Hörer jetzt fragen. Wie geht es eigentlich mit Johnny und Millie weiter?
Millie ist ja seine quasi vorbestimmte Kamera. So ein bisschen, irgendwas läuft da zwischen denen.
Ja, ja, eben. Knistert,
ist, ne? Genau. Also, das, ja. Ja. Hat sich aber, also Millie war eine absolute Randfigur im ersten Teil, die eigentlich nur dadurch bekannt war, dass sie A, im Unterricht ständig eingeschlafen ist und B, ihre Sachen immer verkehrt rumgetragen hat.
Ja.
Was ja ein bekanntes Mittel ist gegen Geister.
Nicht wahr? Wusste ich bisher nicht, jetzt weiß ich es.
Ja. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch, warum du hier so sitzt.
Ne?
Also ab dir jetzt kann schon mal nichts mehr passieren.
Genau. Reißverschluss geht jetzt immer hinten zu, nicht wahr?
Ja, so viel zum Johnny Sinclair, würde ich sagen, zum Ableger bei Universal Music.
Folgenreich. Ja,
folgenreich, entschuldige bitte. Ja, und dann haben wir ja noch das Projekt Dead Zone, beziehungsweise Sinclair heißt es ja eigentlich. Der Serienname dieser neuen Serie ist, dieses Reboots kann man sagen, von John Sinclair ist Sinclair.
Einfach nur Sinclair, ja.
Warum eigentlich nur der Nachname?
Na, wir hatten uns verschiedene Sachen überlegt, damals. Und wir hatten verschiedene Varianten, kann ich mich noch erinnern. Und ich glaube, zusammen mit Lübbe haben wir uns dann einfach nur schlicht für Sinclair entschieden.
Die Marke Sinclair da drin, das ist ja klar. Irgendwie die Marke John Sinclair, auch wenn sie jetzt buchstäblich um einen Vornamen verkürzt ist. Es ist aber auch ein bisschen, es klingt erwachsener so, dass man, ne, man hat nur den Nachnamen.
Ja.
Sinclair,
ja.
Nicht John Sinclair. Und das ist auch was, was wir mit der Serie ein bisschen von unserer Seite aus verbinden, würde ich sagen. Von unserer Planung her,
ja.
Dass wir uns eigentlich bei diesem Reboot, dieser schöne englische Begriff, bedeutet ja, dass wir die Serie neu starten und neu entwickeln eigentlich. Ne? So als würde es bisher keine Sinclair-Serie geben und wir überlegen uns einfach mal, was könnte man dann machen. Und das bedeutet eben, dass wir nicht einfach eine modernisierte Fassung von Die Nacht des Hexers oder Im Nachtclub der Vampire bringen, sondern dass wir eine eigene Geschichte wirklich bauen. Und zwar eine Geschichte eigentlich, die sehr lang erzählt ist, horizontal erzählt ist, über mehrere Bücher und mehrere Hörspiele, die also nicht
sehr verschachtelt ist, genau, vor allen Dingen.
Mit vielen Figuren.
Viele Handlungsstränge, die mal hier, mal da aufgegriffen und irgendwann auch mal miteinander verknüpft werden. Deutlich umfangreicher.
Genau, es gibt so ein paar Begriffe, die man damit assoziativ vielleicht verknüpfen kann. Wir haben mal gesagt, so Einflüsse vielleicht von True Detective, die wir da aufnehmen, auch ein bisschen in der Polizeiarbeit, ne, die wir abbilden.
Ja, das ist eigentlich eine Mischung aus einem Polizei-Thriller, würde ich sagen, im Sinne von True Detective. Und
ein bisschen urbaner als True Detective, die hat ja auf dem Land die erste Staffel gespielt,
ja, richtig,
eigentlich.
Genau.
Ne? Aber es ist ja in London wirklich.
Und auf der anderen Seite halt Mystery im Sinne von, sagen wir mal, Lost oder sowas in der Richtung.
Genau. Es wird dann eben übersinnlich.
Es wird übersinnlich und es wird rätselhafte Phänomene geben, die sich dann auch erst vielleicht später im Laufe der Handlungen irgendwie lösen, erklären.
Das Interessante ist vielleicht genau diese Vermengung von zwei Genres, kann man sagen, die bisher aus unserer Sicht so noch nicht stattgefunden hat. Dass man eben auf der einen Seite diesen Polizeithriller hat, den man zum Beispiel von L.A. Confidential meinetwegen kennt, ne? James Ellroy, die Romane und auch diese tolle Verfilmung dann, wo sehr viel Polizeiarbeit drin ist und sehr viel Bodenständigkeit und Realismus. Und auf der anderen Seite dann eben die Mystery, die eigentlich sich beißt mit diesem Konzept, diesem sehr realistischen Konzept. Und diesen Widerspruch, finde ich, scheinbaren Widerspruch aus unserer Sicht, herauszuarbeiten, was passiert eigentlich, wenn dieses Übersinnliche einbricht in diese Welt?
Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig eben diese Elemente, die man als Mystery-Fan eigentlich auch mag und schätzt, nämlich dieses auch mal im ratlos im Regen stehen gelassen werden mit so einer Folge oder mit dem, was da passiert. Man versteht zunächst gar nicht, was da passiert und warum es passiert. Und das wird dann halt sich im Laufe der Handlung klären. Und ich glaube, ja, das wird schon eine interessante Mischung werden insgesamt.
Das heißt ja im Prinzip, wir haben uns halt hingesetzt und haben diese Handlung wirklich für mehrere Bücher und kann man sagen, halt letztendlich für vielleicht 5, vielleicht 7 Bücher mindestens konzipiert. Und wenn jedes Buch eben diese 6 Hörspiele hat, dann kommt natürlich schon einiges zusammen, dass es ein sehr ambitioniertes Projekt ist. Dass auch die Figuren, das ganze Setting sich über diese Bücher eben verändert. Und das führt dann eins zum anderen, dass eben jetzt zum Beispiel wir auch den Sprechern sehr viel abverlangen, wenn wir mit ihnen Aufnahmen machen, die dann eben Bezüge haben zu späteren Folgen, die noch nicht existieren, wo die Sprecher uns vertrauen müssen, dass wir sie halt auf den richtigen Weg führen und nicht irreführen, dass die Figuren konsistent sind mit dem, was später dann passieren soll. Das ist alles tatsächlich eine Arbeit, wo man merkt, dass wir auch da, also dass wir bei jedem Schritt dieser Serie eigentlich am Ende mehr Zeit aufwenden mussten, als wir vorher eingeplant haben.
Zum einen das kann man so sagen und dann aber auch, dass sich aus vielen Schritten, die wir gemacht haben, plötzlich neue Perspektiven ergeben haben, die man jetzt nicht einfach so links liegen lassen konnte, sondern wo man tatsächlich gesagt hat, das ist auch interessant, das sollte man weiterverfolgen und sollte gucken, ob man dafür nicht vielleicht auch noch was in die Richtung machen kann, was dann wieder zu mehr Arbeit führt und hat die Serie quasi auch ein Stück weit natürlich was mit uns gemacht.
Auf jeden Fall.
Und
bisher, obwohl sie noch nicht mal erschienen ist.
Obwohl sie noch nicht mal erschienen ist. Sie arbeitet, also wir arbeiten quasi mit der Serie und die Serie mit uns sozusagen. Und das zieht sich.
Das zieht sich halt buchstäblich, ne? Dass eben das eine Buch um ein Jahr verschoben wurde. Das Buch war sozusagen da bei dieser ersten Verschiebung. Die Ursache kann man sagen, dass wir haben uns entschieden, halt das Buch zuerst zu schreiben und danach die Hörspielskripte.
Das Buch war ja eine klassische Perspektive, kann man also davon habe ich gerade gesprochen, dass wir also zum Beispiel das Ding ja im Rahmen einer Hörspielserie geplant haben und plötzlich kam die Perspektive, man könnte ja auch noch ein Buch machen.
Ne? Genau.
Was und dann gleichzeitig ein bisschen mehr Zeit gekostet hat.
Genau. Ja, und das sieht man eben zum Beispiel auch an diesen Verschiebungen eben, ne? Dass ja zuerst das gesamte Projekt um ein Jahr verschoben wurde. Und jetzt nochmal das Buch, zwar pünktlich dann erscheint am 29. Januar ist es, glaube ich, aber die CDs eben nochmal ein Stück weit verschoben werden. Ja. So viel jetzt an dieser Stelle erstmal zu Dead Zone, denn es sind ja noch 2 Monate. Wir wollen euch ja ein bisschen auf die Folter spannen. Und es gibt gleichzeitig aber, ihr habt das ja schon gemerkt, eine ganze Menge zu der Serie zu sagen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einen Sonderpodcast, Brennpunkt, Brennpunkt Dead Zone zu bringen.
Breaking News Podcast.
Ja, genau, der im Januar erscheinen soll, nicht kurz vor der Veröffentlichung des Buches.
Ja, wo wir dann 3 Stunden lang mindestens nur über Dead Zone sprechen werden.
Wir haben jetzt noch keinen Veröffentlichungstermin für diesen Podcast, den denken wir uns noch aus. Aber der wird dann bei Zeiten verkündet für Ende Januar. Ja.
Ja, Mensch.
Damit sind wir am Ende unseres 10-minütigen Ausblicks und Rückblicks, der sich ein bisschen ausgewachsen hat, geringfügig.
Nein, wir haben es diesmal recht kurz gemacht, oder?
Ja, genau. Ne? Wir hoffen, ihr habt inzwischen den Abwasch erledigt, Staub gesaugt, euer Auto in die Garage gefahren.
1-2 Hörspiele gehört.
Ja. Eure Kinder ins Bett gebracht oder eure Kinder euch, je nachdem. Mal so, nicht? Es gibt ja verschiedene Episoden im Leben. Und gut, bevor es noch unsinniger wird, würde ich sagen, an dieser Stelle wollen wir noch ein paar Vorschauen machen oder wie sieht's aus?
Also 2, wie immer eigentlich.
Genau, ne? Ja. Wo wir doch die ganze Zeit vom Abschluss des Vierteilers geredet haben, könnt ihr jetzt mal reinhören.
Am 21. Dezember 2018 erscheint John Sinclair, Folge 127, 2 Schwerter gegen die Hölle. Die große Mutter Lilith hatte Zuko entführt. Ich war der Spur meines Partners bis nach Tanga gefolgt, um festzustellen, dass er zum Spielball einer weit größeren Auseinandersetzung geworden war. Die großen Alten forderten Lucifer und seine Heerscharen heraus. Um Zuko zu retten, setzten Kara, Myxin, der Eiserne Engel und ich unsere letzten Mittel ein. Zwei Schwerter gegen die Hölle.
So, meine Lieben, jetzt heißt es aussteigen.
Okay. Danke, Ali.
Gern geschehen. Das geht auch für Sie, gnädige Frau.
Ja.
Wo sind wir hier?
Das ist die Garage unter der Reinigung.
Aha.
Hier muss ich die Handtücher abgeben.
Na toll.
Und dann muss ich zurückfahren und die nächste Fuhre abholen.
Sollte ich mir vielleicht nochmal die Wunde ansehen.
Ja.
Wovon redet ihr?
Keine Zeit.
Leila.
Mir geht es gut.
Na gut.
Wir haben keine Zeit für so einen Mist.
Ja, ich weiß nicht.
Hier gibt es nur eine Ausfahrt.
Ja, und eine reicht doch, oder?
Die Soldatsleute sind uns vielleicht gefolgt. Das bedeutet, du hast uns in eine Falle gelockt, oder Zlöffel?
Eine Falle? Ich? Ihr seid bei mir aufgesprungen.
Jetzt mal halblang, Leila.
Also, Klappe, Sinclair. Der Junge weiß sowieso schon zu viel. Tut mir wirklich leid für dich, Kleine.
Aber...
Steig auf die Ladefläche. Dann wird's nicht so schmutzig.
Hören Sie, gnädige Frau.
Hoch mit dir.
Leila.
Hoch mit dir.
Lass das, Leila. Du weißt, ich kann das nicht zulassen.
Ich finde auch, dass Sie das nicht zulassen
und was
können.
Willst du bitte schön dagegen tun, Sinclair?
Runter mit der Waffe, Leila.
Mach die Augen zu, Junge.
Stopp! Ich sagte, runter mit der Waffe. Du hast selber eine Kugel im Kopf und zwar schneller, als du abdrücken kannst.
Woher hast du die?
Na gut, wenn man noch eine Versicherung im Ärmel hat.
Tja, oder im Hosenbein, meine Freunde.
Jetzt siehst du ganz schön faltig aus, was, Süße?
Halt dein bescheuertes Maul.
Leila, ich zähl bis drei. Eins, zwei.
Sie ließ die Beretta sinken und sicherte sie.
Zufrieden?
Nein, erst wenn ich sie wieder habe.
Fick dich.
Ich warte.
Du wirst mich nicht umbringen. Nicht wahr, John?
Aber warum nicht? Wir könnten sie am Strand vergraben. Oder wir versenken ihre Füße in Beton und werfen sie von einem Boot aus ins Meer. Das habe ich mal in einem Film gesehen.
Weil ich die Einzige bin, die ihn in das Land ohne Grenzen bringen kann.
Was für ein Land?
Stimmt leider.
Aber das ist ungerecht. Bei James Bond werden die Bösen auch immer umgebracht.
Nicht immer.
Ich finde, wir sollten sie einfach...
Vier SUVs, die nacheinander durch die Einfahrt der Tiefgarage hereinfegten und mit quietschenden Reifen zum Stehen kamen. Die Türen schnellten auf und heraus sprangen ein halbes Dutzend Männer, bewaffnet mit Maschinenpistolen.
Das fällt doch in sein Loch.
Hab ich's euch nicht gesagt?
Verdammt.
Hab ich es nicht gesagt?
Hinter das Auto, los!
Keiner bewegt sich. Waffe weg, ihr verfluchten Hunde!
Ja.
Wegen euch, Pennern, sind wir jetzt am Arsch.
Am 31. Januar 2019 erscheint John Sinclair, Folge 128. Hämators tödliche Welt. Kara und der Eiserne Engel hatten die Macht ihrer beiden Schwerter ausgespielt und uns damit in die Leichenstadt katapultiert. Angeblich existierte dort ein Zugang zum Land ohne Grenzen, in dem Zuko gefangen gehalten wurde. Stattdessen fanden wir uns auf einem Schlachtfeld wieder, inmitten der Auseinandersetzung zwischen der Hölle und den großen Alpen. Was ist das denn?
Auf jeden Fall nichts Gutes.
Am Berghang, halb verdeckt von dem Viadukt, bewegte sich ein dunkelgrauer Koloss, der an einen Walross erinnerte. Nur, dass er Klauen und ein Maul mit blitzenden Zähnen besaß und auf die Entfernung hochgerechnet ungefähr 10-mal größer sein musste.
Ich glaube, es hat uns gesehen.
Scheiße, da drüben.
Ja, aber da ist noch eins.
Ein krokodilähnliches Ungetüm mit weißlicher, geschuppter Haut und einem Maul, in dem das erste Ungeheuer in vollem Umfang Platz gefunden hätte. Auf einmal konnte ich Leila verstehen.
Los, schneller!
Und dann krochen sie zu Dutzenden aus den Sträuchern, Erdlöchern und Felsspalten. Monstren, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Mit geschuppten oder behaarten Leibern, mit Reißzähnen oder mit schwarzen, zahnlosen Schlünden, die an Mäuler von Riesenwürmern erinnerten. Das Einzige, was diesen albtraumhaften Bestien gemein war, war die Richtung, in die sie sich bewegten. auf uns zu. Ich warf meine Skepsis über Bord, was den Turm anging.
Schneller, Ali! Schneller!
Ja!
Es war buchstäblich ein Wettlauf gegen die Zeit. Der freie Korridor zum Turm wurde immer enger. Das Riesenwalross, das wir zuerst gesehen hatten, stieß sich ab und krachte wie ein monströser Sandsack vor uns auf die Schneine. Der Oberkörper des Monsters peitschte hin und her. Das Maul schnappte nach Ali. Übler Fäulnisgestank stieg auf. Layla sprang über den Kadaver hinweg und rannte weiter.
Komm, Ali! Ja!
Als nächstes kreuzte das weißgeschuppte Krokodilwesen unseren Weg.
Ali.
Statt auszuweichen, sprang Layla direkt auf das Monstrum zu, quintierte und als das Maul des Krokodils zuschnappte, hechtete sie auf den Rücken des Ungeheuers, umfasste seinen Kopf und stieß ihre Hände brutal nach vorn. Sekundenbruchteile später hielt sie die blutenden, zermatschten Augäpfel in den Händen. Das geblendete Ungetüm brüllte und warf Layla ab.
Alles in Ordnung?
Ja!
Los, weiter!
Da hinten! Es kommt noch mehr!
Ich weiß! Los, wir müssen zum Turm!
Und wieder hatten mir meine Augen offenbar einen Streich gespielt. Der Turm war auf einmal zum Greifen nah. Vor uns gähnte der schwarze Eingang. Layla erreichte ihn als Erste und verschwand darin.
Ali, du zuerst!
Los,
hinter mir buchteten Layla und Ali das Tor in Schuss und legten den Riegel vor. Keine Sekunde zu spät.
Tja, damit sind wir durch. An dieser Stelle bleibt nur Sebastian seinen Zettel zu zücken.
Tada!
Er hat ihn schon vorbereitet, ihn zu fassen.
Das Schöne ist, das ist der letzte Eintrag auf dem Zettel und beim nächsten Mal werde ich einen neuen Zettel dabei haben.
Wirklich?
Ja, ich guck mal, guck dir den mal an, wie der schon aussieht.
Ja, oder? Kannst du überhaupt noch was lesen? Das ist schon so abgegriffen alles.
Ja, ich glaube, der war auch schon einmal in der Wäsche, versehentlich.
Ja, der nächste Zettel geht dann bis 2028. Ne?
Vielleicht mache ich es digital.
Mhm. Wirklich? Ich dachte, du bringst ein paar Steintafeln mit.
Ja. So.
Ja, wann ist es denn jetzt? Sag doch mal.
Zweiter Freitag, zweiter Monat, weiß doch mittlerweile jeder.
Das wäre dann der...
8. Februar.
8. Februar.
Das ist der nächste reguläre Podcast. Den Sonderpodcast, den wir gerade angekündigt haben, der wird natürlich kurzfristig über die üblichen Ausspielkanäle bekannt gegeben, würde ich sagen, oder? Ja, dann bleibt uns nur noch euch ein schönes Weihnachtsfest.
Erstmal noch eine schöne Adventszeit. Es sind noch 10 Tage, wenn dieser Podcast erscheint. 10 Tage bis Weihnachten.
Ja, ich habe schon alles.
Weihnachten ist Montag dieses Jahr. Sehe ich gerade.
Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das heißt, vorher einkaufen gehen, nicht wahr?
Genau, ja.
Bevor die Lebensmittel knapp werden, genug Wasser bunkern.
Genau.
Ja.
Erbsensuppen, Dosensuppen.
Genau, Dosensuppen, Ravioli, der Klassiker. Ja. Ja, und dann einen guten Rutsch rüber ins Jahr 2019, was ein großartiges Sinclair-Jahr werden wird.
Auf jeden Fall.
Und wir hören uns da auf jeden Fall wieder. Ja. Gehe ich mal von aus.
Dann
oder?
Lassen wir doch mal...
Wenn uns keine Rakete an den Kopf fliegt oder sonstiges.
Ja, dann.
Mensch, Leute.
Wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann.
Macht's gut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.